Hallo Charlotte.
Hallo Gavin.
Ich stell dich kurz vor für die drei Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, nachdem du jetzt zu überregionaler Berühmtheit gekommen bist, weil du öffentlich darüber gesprochen hast, was mit dem Deutschlandfunk bei Twitter passiert. Du bist Charlotte Voss, du bist eine der Verantwortlichen im Audience Development Team beim Deutschlandfunk. Und es ist mir eine große Ehre, dass du heute dabei bist, weil du es zeitlich, timingmäßig ja kaum hätte besser passieren können, als dass du heute hier dabei bist.
Ja, es ist ein Traum. Als hätten wir es uns überlegt vorher.
magst du kurz erzählen, was dich ins Radio geführt hat gestern?
Mich hat dazu gebracht, dass die Redakteurin mich gefragt hat, ob ich im Radio über Twitter sprechen möchte. Nee, aber ernst ist, dass wir am Tag vorher, am 2. Januar, also das Deutschlandradio, hatte sich schon dazu entschlossen, vor einiger Zeit seinen Rückzug anzutreten von der Plattform X, formerly known as Twitter. Und am 2.1. jetzt ist der letzte Account gegangen oder haben wir stillgelegt. Das war der Account vom DLF, also der große Hauptaccount vom Deutschlandfunk, der natürlich auch die größte Reichweite hatte. Und deswegen war das natürlich viel im Gespräch. Und deswegen habe ich da gestern drüber gesprochen im Radio.
Das ist schön, so schön zu hören. Ich wollte es eigentlich nur nochmal von dir hören. Weil ich habe das ja hier auch gesagt in der Folge am Mittwoch, dass ich das ja, also der erste Kontakt mit dieser Meldung, dass das passiert ist, war, weil ich gesehen habe, dass der Kölner Stadtanzeiger darüber geschrieben hat.
Und das Leitmedium.
Genau. für die digitale Bohem. Nee, mhm. Und was mich aber daran so gefreut hat und was so zeigt, dass so die ganze, alles, was man sich so in der Theorie mal so zusammenspinnt, dass man damit doch noch einen Impact generieren kann, wenn man sich jetzt als Medienhaus grundsätzlich dazu entscheidet, sich von X und Twitter zurückzuziehen.
Fand ich auch interessant. Also ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass das einen gewissen Widerhall erzeugen wird. Gleichzeitig aber, weil jetzt dieses Thema, also diese Plattform, wie sie sich entwickelt hat und so, das ist schon so lange im Gespräch und einige haben sich auch schon zurückgezogen, auch offizielle Stellen, Städte und Kommunen und so weiter. Ich hätte jetzt dann doch auch nicht gedacht, dass es noch so ein riesengroßes Thema ist. Aber gut. Es scheint die Leute zu interessieren.
Gab es denn, also ich will kurz disclaimerig dazu sagen, dass wir uns auch aus Arbeitskontexten kennen, weil ich im selben Team als freier Mitarbeiter beschäftigt bin. Ich spreche aber jetzt trotzdem so mit dir, als wüsste ich nichts. Und stell jetzt mal die spannende Frage, gab es ein Zünglein an der Waage, das in den letzten Wochen oder Monaten dazu geführt hat, dass der Rückzug von X für euch elementarer wurde oder dringlicher wurde?
Nee, also jetzt den einen Punkt, wo man sagt, oh, da ist jetzt gekippt, jetzt reicht's aber wirklich, den gab es aus meiner Sicht nicht. Also wir alle, die diese Branche irgendwie beobachten oder damit zu tun haben, beobachten das ja seit Anfang an, was da passiert bei X, seit Elon Musk übernommen hat. Und das hat sich einfach so angehäuft in den letzten Monaten. Also ich glaube sogar du hast irgendwann mal gesagt, wenn das, was alles jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr bei X passiert ist, an Tag 2 nach der Übernahme von Musk passiert wäre, wäre man sofort gegangen. Mhm. Es ist aber jetzt einfach über die Monate, hat sie es hingezogen und das war ja so erratisch und so, ich finde auch ein wenig strategisches Vorgehen erscheint es einem von außen, wie da mit der Plattform umgegangen wird. Das hat sich einfach angehäuft, dass man sagt, okay, das ist irgendwie kein seriöses Umfeld mehr, da profitiert man wenig, da erreicht man die Menschen auch nicht mehr gut, da hat man keinen guten Austausch mehr. Also es hat sich einfach über die Monate so ergeben und diverse Entscheidungen, die gefällt wurden, zuallererst ja schon die mit dem Verifizierungssystem, ein totales Chaos ausgelöst hat. Und viele andere, also die habt ihr ja alle hier im Podcast immer wieder besprochen, das waren ja tausend kleine Entscheidungen, die dann teilweise auch gefühlt über Nacht kamen und dann wieder zurückgenommen wurden. Also das meine ich mit so wenig strategischem Vorgehen, die dann einfach irgendwann in der Masse gereicht haben zu sagen, nee, okay, das funktioniert einfach nicht mehr. Also wir erreichen Menschen dann nicht mehr gut mit unseren Inhalten, wir können dann nicht mehr gut mit ihnen in Austausch treten und dann gehen wir jetzt mal.
Ich finde das so verrückt, weil dieses Zitat, dieses mit diesem, wenn das in wenigen Tagen passiert wäre, da haben wir ja auch schon, auch in anderen Zusammenhängen öfter, wir beide schon öfter drüber gesprochen und eigentlich immer wieder sind wir zu dem Punkt gekommen, selbst wenn man so rote Linien definiert hätte am Anfang zu der Übernahme durch Elon Musk, die wären alle sofort überschritten gewesen. Also politische Einflussnahme über die Plattform, nicht nur über ihn als Privatperson. Einflussnahme auf die Berichterstattung, tatsächliche Einschränkung der Meinungsfreiheit, obwohl er immer dafür gekämpft hat, dass es eben nicht der Fall ist. Also all diese Dinge, die man eigentlich, bei denen man so grundsätzlich davon ausgeht, dass das so das Minimum ist, das eingehalten werden muss, damit diese Plattform zumindest, ich sag das jetzt extra nochmal dazu, aber zumindest aus europäischer Perspektive überhaupt noch nutzbar oder funktional ist, all das ist ja längst überschritten gewesen und eingeschränkt gewesen.
Ja, genau. Also das ist einfach, finde ich, jetzt noch so ein langen Lernprozess, war es jetzt einfach an der Zeit.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass das vor allem dazu führt, dass zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger darüber gesprochen hat, weil es eben noch keine Selbstverständlichkeit ist, weil viele, viele andere große Medienmarken in Deutschland entweder sagen, wir prüfen das weiterhin oder sich gar nicht dazu verhalten. Also es gibt ein paar Ausnahmen eben, ne, wie euer Haus oder wie Radio Bremen oder so. Mhm. Aber so das Gros verhält sich gerade noch relativ unauffällig, in der Hoffnung, nicht aufzufallen.
Ja, ich glaube, es ist auch die Frage, wie sie überhaupt damit umgehen mit der Plattform. Also genau, du hast gesagt, es gibt so ein paar kleinere Fälle. Ich glaube, vom NDR sind auch einige, nicht der Haupt-NDR-Account, aber kleinere gegangen. Auch recht eigenständig einfach. Aber ich glaube, gerade die ganz großen Medienmarken, die auch viel, viel, viel mehr Follower haben, als der Deutschlandfunk es hatte, also die im Millionenbereich sind, die bespielen diese Plattform automatisiert. Das heißt, da werden einfach automatisiert Meldungen gepostet oder Berichte, Nachrichten, und ansonsten wird damit nicht viel gemacht. Mhm. Also da wird auch nicht viel ins Community Management investiert oder sonst was. Das kann man so machen, aber dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, läuft weiter, frisst kein Brot.
Und das ist aber tatsächlich so das Gefährlichste eigentlich, ne? Weil eigentlich wäre das ja dann, würde es ja am wenigsten wehtun zu sagen, weil ich habe ganz oft beobachtet, das habe ich irgendwo auch schon mal vielleicht hier schon mal erzählt, dass Leute als in Redaktion als Argument nennen, warum man sich nicht zurückzieht von Ex, naja, wir haben doch jetzt haben wir die Stelle schon geschaffen und ach, was sollen wir denn mit den Leuten machen und so. Und das ist so, wenn man öffentlich-rechtliche Häuser kennt, ist das ein nachvollziehbares Argument, weil die Wege für Personal oft sehr lang sind, aber die Alternative, also gerade wenn man das automatisiert bespielt, die Alternative ist nicht zu tun, würde ja kaum Impact auslösen, kaum Unterschied machen.
Ja, und gleichzeitig kann man ja auch so eine Stelle umwidmen. Also ich meine, es wird vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Stellen es gibt, die dezidierte Twitter-Stellen sind. Ich glaube, das ist wirklich selten. Das ist dann ja eher eine Social-Media-Stelle oder irgendwo im Newsroom angedockt oder wo auch immer. Also da kann man ja, also Ressourcenknappheit, darunter ächzen irgendwie die meisten Redaktionen, glaube ich. Und ich glaube, die meisten freuen sich, wenn Ressource frei wird, um endlich sich um Thema X oder Y zu kümmern. Also deswegen finde ich das ja gar nicht so problematisch zu sagen, jetzt haben wir die Stelle geschaffen, ja, dann macht doch was anderes mit der Stelle. Also.
Gab es denn ich will das jetzt gar nicht auf dich beziehen, weil wir kommen sozusagen da direkt auf den Weg zur ersten Meldung des Tages. Aber es gab ja durchaus auch Redaktionen, die sich überlegt haben, für den Haken zu bezahlen, ne? Und sich zu überlegen, naja, also wenn die Verifizierung jetzt nur noch über den Umweg des Bezahlens funktioniert, dann beißen wir halt in diesen sauren Apfel. So, und wie teuer war das irgendwie? $1,000 im Monat, glaube ich, ne, für Unternehmen.
Hm. Ich glaub, du meinst, ob es die Überlegung gibt, ob wir das machen? Nein, nee. Auf keinen Fall.
Nee, eigentlich habe ich auch nichts anderes erwartet. Warum ich das erzähle ist aber und warum ich darauf komme, weil...
Du machst jetzt eine slicke Überleitung.
Ja, das ist jetzt der Gerhard Delling in mir, weil X jetzt angekündigt hat, dass es jetzt auch Verified Organizations Basic gibt. Also anstatt dem Freemium-Modell in die Einrichtung, es gibt jetzt das teure Upgrade, gibt es jetzt die Möglichkeit, es billiger auch kostenpflichtig abzugraden. Mhm. Und das gibt es ja für das Premium, Privat, Blue, Whatever Modell gibt es das ja schon. Wenn ich das aber jetzt als Organisation machen möchte, also die Basisvariante, ich kann ja mal vorlesen, was der Funktionsumfang ist, wenn ich das abschließe. Der kostet anders als der normale verifizierte Vollzugriff nicht $1,000, sondern nur $200 im Monat. Und ich lese dir vor, was dabei ist. Goldenes Häkchen, Priorität beim Support, Premium Plus, und die Funktion für Hiring, also die Möglichkeit, eben Stellenanzeigen zu schalten. Was es nicht gibt, ist der zweifache Boost und keine verbundenen Accounts, also nicht die Möglichkeit, direkt Accounts weiterzugeben, diese Möglichkeiten. So, und Premium Plus ist, und jetzt wird es richtig kompliziert, Premium Plus ist das teurere Privatmodell, das ist, liegt über Premium und über Basis. Das ist super. Und dazu gehören aber so Dinge wie Werbefreiheit, wie das Häkchen, Identitätsverifizierung, was immer das genau heißt, die Möglichkeit, Posts zu bearbeiten und so weiter und so weiter. Genau, das kostet jetzt $200 im Monat, ja.
Ja, äußerst attraktiv. Nicht. Also ich finde es wirklich, also es ist total offensichtlich, das ist eine Verzweiflungstat. Ne?
Also. Ja, absolut. Also es war einfach offenbar deutlich zu teuer. Und das ist jetzt die Hoffnung, dass man versucht, irgendwie nochmal so kleine Unternehmen auch überzeugt zu kriegen, weil die großen, die sind ja eh weg.
Ja, und je komplizierter man auch sowas macht, wir haben 3 verschiedene Modelle und die haben 5 verschiedene Bedingungen und Features. Also das ist ja, ich finde es so unattraktiv, wenn man es auch so kompliziert macht. Die Leute wollen es doch convenient.
Ja. Hundertprozentig, absolut. Vor allem diese verbundenen Accounts. Ne? Also das ist ja so, dass wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen und du arbeitest für mich und ich habe diese klassische Verifizierung als Organisation, dann könnte ich, habe ich einen goldenen Haken und kann deinen Account anschließen. Dadurch bekommst du die Möglichkeit, einen blauen Haken zu bekommen, plus das Unternehmenslogo hinter deinem Namen, plus die Features, die bei ehemals Twitter Blue eben dranhängen würden. Was aber dazu kommt, ist, dass ich dafür dann eben nicht nur 1.000 statt 200 Euro bezahle, wenn mir diese Features wichtig sind, sondern auch noch weiterhin 50 Euro nur dafür, dass ich einen Account verknüpfe und das für jeden der Accounts. Das heißt, da sind auch keine Accounts inklusive.
Du hast gerade gesagt, wenn mir das wichtig ist, ne? Und da frage ich mich, für wen ist das wichtig? Also ich meine, das goldene Haken für eine Organisation, ja, verstehe ich. Aber für irgendwelche Mitarbeitenden, also ist es so wichtig, dass man da so viel Geld für ausgibt? Was habe ich davon?
Ja, also mal angenommen, wir wären in einer funktionalen Social-Media-Umgebung, ja? Also wir wären jetzt, angenommen, das gäbe es bei Instagram, die Möglichkeit, an Unternehmen anzudocken. Dann gäbe es 3 Möglichkeiten, wie das attraktiv ist. Möglichkeit 1 ist, du bist ein Politiker zum Beispiel und möchtest dich an die Partei andocken. Dadurch bekommst du dein Parteilogo mit an deinen Namen und das kann dir eine gewisse Glaubwürdigkeit geben und vielleicht sogar noch eine Möglichkeit.
Wird schon dann problematisch übrigens aber, wenn du ein Politiker mit einem offiziellen Amt bist.
Ja,
wenn du nämlich der Bundeskanzler bist, kannst du dich nicht an deine Partei ketten, weil du musst diese Aktivitäten trennen. Die parteipolitischen und die des Amtes.
Deswegen haben die ja auch 2 Accounts. So, und dann wäre der Bundeskanzler-Account, wer hätte dann den Bundeskanzler-Account und Olaf Scholz hätte aber das SPD-Logo. So, wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, du bist irgendwie wirklich sehr proud Employee in einem Unternehmen und denkst dir, das kann mich ja auch kann meine Glaubwürdigkeit auch stärken. Oder angenommen, du willst das Deutschlandradio dann in deinem Profil stehen haben, um dich als Journalistin auch glaubwürdiger werden zu lassen. So, das wäre eine Möglichkeit. Und die dritte Variante ist die, die wir hier mal aufgebracht haben, die so uns nie untergekommen ist, die ich aber immer noch spannend finde. Sponsoring-Modelle. Also angenommen, du spielst bei Borussia Dortmund und möchtest Kontinentalversicherung als Hauptsponsor, 1995 war das, glaube ich, als Hauptsponsor an deine Spieler heften. Ich möchte darüber nicht sprechen, aber das war wirklich, ich bin jetzt 34 und als ich ein Kind war, war das sehr wichtig, das war das Trikot.
Natürlich.
Borussia Dortmund mit Kontinental. Und dann könnte Kontinentalversicherung sozusagen als Sponsoring-Paket sich in die Accounts der Spieler bringen, um damit noch mehr Sichtbarkeit zu generieren. Das wäre so eine Möglichkeit, bisher ist uns kein Fall bekannt, aber die Idee dahinter, die ist irgendwie interessant. Also die grundsätzliche Möglichkeit, Accounts zu verknüpfen, ich finde das ist nicht das Schlimmste, was es an diesem ganzen Verified Organizations Modell gibt. So, aber trotzdem stimmt schon, man braucht es auch nicht.
Ja, oder wie du halt sagst, dafür müsste man in einer funktionierenden Social-Media-Umgebung sein. Ne? Also,
genau.
Ja. Da kommen wir dann wieder zum Anfang.
So ist
dreht
es.
Sich im Kreis.
X führt übrigens auch was Neues ein. Und das ist etwas, du bist jetzt gerade in einem historischen Moment dabei, Charlotte. Und zwar gibt es diese Diskussion darüber, über das, worüber wir jetzt sprechen, gibt es seit, ich glaube, Haken dran Folge 3 oder so. Nämlich die Möglichkeit der längeren Articles, also die Möglichkeit, lange Texte bei X direkt zu veröffentlichen, als Publisher beispielsweise. Und in dem Text, den ich da gefunden habe, wird gesagt, damit wird versucht, vor allem Substack und Medium Konkurrenz zu machen. Die Möglichkeit wird nämlich sein, dass du als Premium-Subscriber, nicht zu verwechseln mit Premium Plus, der ist bestimmt auch mit drin, als Premium-Subscriber die Möglichkeit hast, Long-Form-Articles in deinem Profil direkt zu veröffentlichen. Das kennen wir beispielsweise von Facebook Instant Articles oder von Google AMP, dieser Mobile Amplified Content. Das hat da beide dieser Funktionen wurden übrigens mittlerweile eingestellt, sowohl von Facebook als auch von Google, aber X bringt es gerade auf den Weg, dass es nun die Möglichkeit gibt, da richtige Artikel zu erstellen.
Ja, also ich finde auch das eine Änderung, wo ich die Strategie nicht verstehe. Also wenn man jetzt, wenn X gesagt hätte, ja, wir wollen das neue Substack werden, okay, aber sie wollen ja angeblich die neue Everything-App werden. Und das halte ich für eine totale Utopie. Also dieser Wille, ich möchte jetzt eine App bauen, der kann ich bezahlen und meinen Job finden und daten und mit meinen Freunden chatten und Musik hören und meine Videos gucken. So. Das ist ja so der Fiebertraum von Elon Musk, dass eines Tages passiert. Und also da muss man ganz klar sagen, das ist doch total irre. Ja. Also A, braucht man das, ist die Frage. Okay, Social-Media-Plattformen haben es schon in der Vergangenheit geschafft, Bedürfnisse zu schaffen, von denen man nicht dachte, dass man sie hat. Fair enough. Könnte sein. Dann B, das ist überhaupt nicht durchsetzbar, meines Erachtens, auf sehr vielen Märkten zumindest nicht. Ich möchte mal die EU-Datenschützer sehen, wenn man ihnen sagt, wir möchten folgende Daten alle in einer App zusammenführen. Also da müsste man schon krasse Auflagen erfüllen, wie man das auseinanderhält, diese ganzen Dienste. Die Leute haben auch einfach ihre Gewohnheiten. Ich meine, als Facebook 2004 gestartet ist, dachte man vielleicht auch nicht, dass man das braucht. Aber da war man auch noch nicht so drin, ne? Also da gab es noch nicht so viel anderes. Heute ist man ja als digitaler Nutzer irgendwie schon geschult und hat seine Apps und seine Orte und seine Gewohnheiten. Warum möchte ich jetzt irgendwie was anderes haben? Ja, und selbst also, wenn man das mit beantworten würde mit ja, so wenn man sagen würde, ja, wir haben das Bedürfnis bei den Nutzern, die wollen sowas und ja, wir können es sogar auch durchsetzen. Will man das dann von Elon Musk haben? Also ich meine, der hat so viel Vertrauen verspielt, einfach hier auch gerade bei den großen Werbekunden. Für wen ist denn das noch ein zuverlässiger Partner? Also ich verstehe einfach die Strategie dann immer nicht. Da wird einfach nur so, aus meiner Sicht, von außen drauf geguckt, wild rumgebastelt an Features, die man gern hätte, die andere auch haben. Also machen wir das hier auch rein. Und wir wollen Geld verdienen, also machen wir ein Paid-System. So.
Was ich daran so spannend finde, ist, dass es ganz viele von diesen extrem vielen Features, die du gerade angesprochen hast, die so mit dem Kanon auf Spatzen-Prinzip, dass die alle ja schon in Schubladen lagen. Also dieser Innovationsstau.
Erinnerst du dich an Facebook Dating?
Ja. Ja, aber es
war
wohl
so eingestellt. Komisch.
Dass die Twitter-EntwicklerInnen sich die ganze Zeit schon Gedanken gemacht haben um neue Funktionen, die entwickelt haben, die aber nie ausgerollt wurden, weil Jack Dorsey und auch der spätere CEO sich beide entschieden haben, nee, lieber vorsichtig sein, nicht zu viel verändern. Und Elon Musk gesagt hat, wir veröffentlichen alles. Und dann gab es diese Idee dieser Instant Articles bei X, die gab es halt, wie gesagt, schon vor einem Jahr und also wirklich kurz nach der Übernahme. Und erst jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass diese Funktion kommt. Was bedeutet, dass entweder A, die wenigen EntwicklerInnen, die noch da sind, einfach mit anderen Sachen so beschäftigt waren, dass sie dazu nicht gekommen sind, oder B, das Entwickeln von neuen Funktionen in diesem jetzigen neuen X-Konstrukt einfach überhaupt nicht mehr funktioniert und einfach wahnsinnig umfangreich und aufwendig geworden ist, während es früher halt offenbar schneller ging, solche Dinge zu entwickeln, auch wenn man sie dann nie getestet oder tatsächlich veröffentlicht hat. Das finde ich schon sehr, das ist mal endlich wieder eine sehr bemerkenswerte News aus der X-Welt, weil das so zeigt, da man ist offenbar immer noch nicht ganz davon abgekommen, die alten Versprechen einzulösen. Es dauert nur sehr, sehr lange. Es gibt viel Stau. Und das wiederum bringt uns zu der Frage, gibt es vielleicht doch irgendwann die Möglichkeit, als Nutzerinnen und Nutzer ins Backend zu schauen, ob man irgendwie geshadowbanned ist. Eine der grundsätzlichen Versprechungen, die Elon Musk damals gemacht hat, die mit großen Tamtam und wir erinnern uns, die Twitter-Files und so gekommen sind, darüber wurde nie wieder gesprochen. Also ich bin sehr gespannt, ob wir da, ob das jetzt der Anfang ist von solchen neuen Features, die angekündigt wurden.
Ja, gute Frage. Also du hast den Stau angesprochen, wenn man halt natürlich viele Leute entlässt, dann hat man natürlich auch mehr zu tun.
So ist es.
Mit anderen Dingen.
Also
keine Ahnung, ich finde es mittlerweile so unvorhersehbar, dass man da so nicht so schwer spekulieren kann, was da jetzt noch kommt an Features oder was auch wieder zurückgenommen wird, ist ja auch alles möglich.
Das kommt dazu. Das ist die perfekte Überleitung zu, wir haben, es kommt eigentlich später erst, aber ich will das erzählen. Ich habe vorgestern erzählt, also es gab ja die Geschichte, dass die Link-Previews weg sind. Ne? Da wird ja nur noch das Bild angezeigt in Tweets. Und Twitter hat offenbar wieder neue Schlagzeilen eingeführt, die dann unten rechts eingeblendet wurden. Das sah nicht gut aus, aber die waren wieder da. Jetzt wurden wir überholt, denn die sind wieder weg. Es gibt wieder keine Schlagzeilen, es werden wieder nur Bilder angezeigt.
Ja, das ist doch schön.
Naja. Ich will mit dir kurz in die Jura-Bubble eintauchen. Hast du Bock?
Unbedingt.
Geil.
Ich habe ja Medienrecht studiert im Teil.
Wirklich?
Willst du mal den Titel meiner Diplomarbeit hören?
Boah, ja, unbedingt.
Die rechtliche Zulässigkeit der Tagesschau-Applikation für mobile Endgeräte unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Presseähnlichkeit im 12. Rundfunkstaatsvertrag.
Das ist aber, also ich sag mal so, in den Öffentlich-Rechtlichen kannst du damit fast jeden Job kriegen in der Digitalredaktion, wenn du doch immer wieder dich damit
brustest. Ich hatte den längsten Titel von Diplomarbeiten in meinem Jahrgang.
Ehrlich? Aber wahrscheinlich auch einen der spannendsten Themen gehabt. Also die Leute waren alle fasziniert deswegen. Presseähnlichkeit wie oft ich mich in meinem Beruf damals beim WDR, bei 1Live, ich war ja früher, habe ich vielleicht nie erzählt, aber ich war ja früher auch mal festangestellt bei 1Live, da wo Dennis ja jetzt auch hingegangen ist.
Ja, ja, I know. Ich hörte davon.
Und da war der Begriff der Presseähnlichkeit, war das Damoklesschwert, das über jeder Idee, die man hatte, gekreist ist.
Na klar, das ist fürchterlich, fürchterlich schwammiger Begriff. Ich habe jetzt gelesen, in Österreich gibt es ja den Begriff der Zeitungsähnlichkeit. Wir haben die Verleger da geprägt offensichtlich. Deswegen musste der ORF jetzt seine ganzen Online-Angebote umstrukturieren und hat so geil präzise Angaben wie, wir dürfen auf unseren News-Seiten nicht mehr als 350 Meldungen die Woche veröffentlichen in Textform.
Mhm. Das ist so ein bisschen wie mit den Rate-Limits bei Twitter.
Ja, total irre.
Wo man dann so denkt, okay, also wir haben jetzt hier eine spannende Nachricht, aber wenn jetzt noch irgendwas anfängt zu brennen in Österreich, dann dürfen wir darüber nicht mehr sprechen. Also
sorry, Meldung 349, das war's jetzt. Jetzt Schluss für heute, geil. Ich mach Feierabend. Egal, wir sind abgedriftet, du wolltest was anderes
das
sagen.
Das ist doch, darum hören die Leute doch Podcasts. Sie wollen doch Leuten beim Abschweifen hören, zuhören. Ich will mit dir nach Australien reisen, denn dort wird Ex verklagt. Tata.
Sag bloß.
Tage ohne Klagen gegen Ex, null. Und zwar der E-Safety-Beauftragte der australischen Regierung, der wirft der Social-Media-Plattform Ex vor, so schreibt es zumindest Heise. Ich glaube, ich habe es von Heise kopiert, ich habe mir die Quelle nicht aufgeschrieben. Dann muss ich es doch paraphrasieren. Auf jeden Fall wird Ex vorgeworfen, dass gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern nicht ausreichend vorgegangen wird oder wenn doch, nicht genug Bericht erstattet wird darüber. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dieser Vorwurf, der sollte Elon Musk und Ex ganz besonders empfindlich treffen, denn er hat ja von Anfang an gesagt, seine oberste Priorität sei die Bekämpfung von CSAM auf Twitter, also dem Material, das sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigt. Und dass ausgerechnet dort jetzt in Australien hier eine Klage eingereicht wird von jemandem, der sich eigentlich damit beruflich auseinandersetzt und sagt, die rechtlichen Mitteilungen, die Ex hier einreichen müsste, werden einfach nicht eingereicht. Die Informationen, die so alle sozialen Netzwerke verpflichtet sind einzureichen, werden auch nicht eingereicht. Wir wissen nichts. Und das ist nicht die erste Klage, denn schon im September hat diese E-Safety-Kommission eine Geldstrafe in Höhe von 610.500 australischer Dollar eingereicht, weil eine Transparenzmitteilung nicht eingegangen ist. Also ist es nicht das erste Mal, dass hier gegen dieses Problem verstoßen wird. Und naja, diese Überprüfungen werden jetzt vor dem australischen Bundesgerichtshof verhandelt und es sei denn, Ex schafft es bis zum 29. März eine Antwort zu geben. So, und das ist noch nicht passiert. Ex hat wohl in Teilen geantwortet, hat aber nicht auf alles geantwortet. Und der E-Safety-Beauftragte sagt hier, die Ex-Cop war in der Lage, jede der relevanten Fragen wahrheitsgemäß und genau zu beantworten. Aber Material fehlt halt und es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum dieses Material nicht auch schon früher hätte zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, Ex will offenbar einfach gar nicht kooperieren und das ist natürlich gerade in diesem Bereich wirklich eine sehr empfindliche Meldung, ehrlicherweise.
Total. Ich meine, es passt natürlich einerseits auch zu der grundsätzlichen Haltung, sich mit den Inhalten auf der Plattform möglichst wenig zu befassen, also einfach laufen zu lassen, so passt, finde ich, irgendwie so ein bisschen auch dazu. Und selbst wenn sie das auch angekündigt haben anfangs, es ist ja ein sehr beliebtes Thema, sage ich mal, in so rechtslibertären und populistischen Kreisen, sich dem Schutz der Kinder besonders zu verschreiben. Das ist ja auch richtig, aber das wundert mich irgendwie nicht so doll, dass da dem nicht so nachgekommen wird, wie man es vielleicht sich mal vorgenommen hat oder angekündigt hat.
Ja, und das passt natürlich auch so ein bisschen gegen diese Abschottung gegen Regierungen und staatliche Behörden, die Elon Musk ja auch immer wieder vor sich herträgt. Leider aber ist er da nicht immer ganz klar in seiner Linie. Denn also ein beliebtes Beispiel ist ja die Geschichte aus der Türkei, wo sofort gespurt wurde, als es eine politische Ansage seitens der Regierung gab, Oppositionelle zu sperren auf der Plattform.
Ja, aber seit wann ist Elon Musk bekannt für eine klare Linie in seinem Handeln bei X?
Das ist übrigens nicht die einzige Meldung, in der es um Verstoß gegen Rechenschaftsrichtlinien geht. Denn in Kalifornien hat X versucht, ein Gesetz also wie formuliere ich das? Also es gibt dort ein Gesetz, da haben wir schon mal darüber gesprochen, das heißt AB 587 und das verpflichtet Anbieter von Social-Media-Plattformen in Kalifornien, zweimal im Jahr Rechenschaft über die Nutzungsbedingungen und mögliche oder etwaige Änderungen dieser Nutzungsbedingungen abzulegen. Und dieses Gesetz möchte X so nicht anerkennen und hat jetzt versucht, Klage einzureichen, beziehungsweise hat Klage eingereicht dagegen und hat versucht, über eine einstweilige Verfügung dieses Gesetz vorzeitig aussetzen zu lassen. Da hat der Richter gesagt, nö, das machen wir nicht mit. Das Ganze kommt jetzt zu einer Verhandlung in der Hauptsache, ein Verfahren in der Hauptsache, wie es heißt, aber diese einstweilige Verfügung, die wurde erstmal abgeschmettert. Das heißt, X hat nicht nur kein Glück mit Klagen, die gegen sie eingereicht werden, sondern auch mit Versuchen, anderweitig gegen Klagen vorzugehen oder mit Klagen.
Man hat aber offensichtlich Spaß an der rechtlichen Auseinandersetzung. Weil wie viele Klagen gibt er jetzt, in welche Richtung auch immer, also gegen sie und von sich, von ihnen selbst aus? Also ich habe den Überblick verloren, ehrlich gesagt.
Das weiß ich auch nicht. Also das müsste man wirklich mal zählen, aber dafür müsste sich jemand durch 229 Episoden Hakenbrand quälen. Und auch da ist nicht das Versprechen der Vollständigkeit, auch wenn wir es versuchen, gibt es sicherlich auch Klagen, die uns durchgerutscht sind.
Ja.
Da habe ich übrigens ein kleines Housekeeping. Und zwar ging es darum, dass wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass es ja auch aus der Welt der Klagen um Abfindungen für Twitter-MitarbeiterInnen ging. Die haben ja versucht, ihre vertraglich zugesicherten Abfindungen ausgezahlt zu kriegen. Dann gab es Klagen und hin und her und rauf und runter. Und ich habe gesagt, ich krieg's nicht mehr so richtig rekonstruiert. Und jetzt ist Folgendes passiert in unserem Discord. Alle können übrigens diesen Discord-Kanal nutzen. Discord ist wie ein großer Chatroom mit ganz vielen anderen Leuten, die sich für Social-Media-Themen interessieren. Zumindest hier in diesem Fall. Und Coffeeholic, Teil der Schattenredaktion, wie wir gelernt haben, das ist hier der Begriff, hat das mal zusammengetragen, wie der Stand der Abfindungen ist. Coffeeholic schreibt, im Januar 2023 wurde eine Sammelklage gegen Twitter abgewiesen. Diese hat Twitter beschuldigt, sein versprochenes Abfindungspaket nicht eingehalten zu haben. Stattdessen muss in privaten Einzelschiedsverfahren geklärt werden, wie die entsprechende Regelung im Twitter-Arbeitsvertrag geregelt war. Der Arbeitsvertrag verlangt, dass sie eine Schiedsdienstleistungsfirma verwenden, die von X selber bezahlt wird und der Betrag für die liegt bei zwischen 300 und 15.000 Dollar pro Tag. So, das ist schon mal ein schöner Anfang, ne? So, im Juli wurde dann eine Petition zur Erzwingung eines Schiedsverfahrens eingereicht, weil die Ex-MitarbeiterInnen von Twitter behauptet haben, dass das Unternehmen 891 Schiedsfälle bewusst verzögert habe, indem diese Anmeldegebühren nicht bezahlt wurden. Und das hat dazu geführt, dass die MitarbeiterInnen dazu gezwungen wurden, zuzustimmen, die Streitigkeiten anderweitig zu schlichten. So, dann wurde eine erneute Sammelklage eingereicht, im Juli auch noch. Die Twitter-MitarbeiterInnen, ehemaligen, haben Twitter verklagt wegen der Weigerung Twitters, die Kosten in diesem Schiedsverfahren zu bezahlen. Und da sind wir jetzt gerade. Diese Klage läuft. Im August gab es noch eine weitere Klage in dem Fall. Wir wissen auch nicht so genau, wie es ausgegangen ist, aber das ist so hier die Nachreichung zur letzten Episode.
Ja, spannend. Mal unter diesen arbeitsrechtlichen Voraussetzungen möchte man irgendwie auch keine Verträge abschließen.
Nee, also in den USA ist das, glaube ich, sowieso schon problematisch, aber dann auch noch in so einem Unternehmen, da wo du von vornherein weißt, was mir hier versprochen wird, wird eh nicht eingehalten. Das ist natürlich dann richtig bitter und wirft natürlich auch ein Licht auf X als Arbeitnehmer, ganz grundsätzlich. Ne? Also wer sich nicht davon abschrecken ließ, dass man nicht anderer Meinung sein darf als ein Chef, ohne entlassen zu werden, der sollte dann zumindest jetzt hier von den disziplinarischen Konsequenzen, die so am Ende da dran hängen, abgeschreckt werden.
Wie viele Mitarbeiter hat X jetzt noch?
Ungefähr noch 1500. Noch.
Nicht so wenig.
Nee, ist so. Aber dieses Vorgehen gegen Musk-KritikerInnen in den eigenen Reihen vorzugehen, das führt uns direkt zur nächsten Geschichte des heutigen Tages. Es ist heute, es baut sich alles aufeinander auf. Jetzt hätten wir das geplant.
So ein Zufall.
Und zwar hat SpaceX ein paar MitarbeiterInnen entlassen und zwar insgesamt 8 Stück, weil die wurden im Jahr 2022 entlassen, weil sie einen Brief in Umlauf gebracht haben, der Musk kritisiert hat. In diesem Brief gab es so Meldungen drin wie, Moment, ich habe hier so ein paar Sätze aufgeschrieben. Mir hat hier die Formulierung gefallen. Das Online-Verhalten des Chefs sei eine häufige Quelle der Ablenkung und Peinlichkeit. So, es gibt aber da drin auch den, ist geil, ne? Da drin wird aber auch gesagt, dass Musk sich über Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn selber einfach lustig gemacht hat und dass diese Belästigungsrichtlinien, die bei SpaceX herrschen, dass die nicht präzise genug seien und vor allem auch nicht durchgesetzt werden. Insgesamt hat SpaceX 13.000 MitarbeiterInnen und 8 sollen eben diesen Brief verfasst haben und intern veröffentlicht haben und daraufhin wurden sie entlassen. Und jetzt ist es so, dass die Agentur, die, wie sagt man, ich habe hier in der Übersetzung nur Bundesarbeitsbeamte stehen. Jedenfalls diese Menschen, die das prüfen derzeit, die bringen das jetzt vor einen Verwaltungsrichter im März. Es sei denn, SpaceX stimmt vorher einem Vergleich zu. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass es hier ein Versprechen von Wiedereinstellung oder Lohnnachzahlungen für diese Beschäftigten gibt, die dann vielleicht im Zweifel am Ende auch niemals eingehalten werden. Weil das, was bei X hier System hat, das würde ich auch so SpaceX unterstellen, ehrlicherweise.
Ich finde es faszinierend. Also diese ganzen Entscheidungen, diese ganzen Verfahren, das ist, wie groß kann ein Ego sein? Also da kommt ja nichts ran. Ne? Nichts ist peinlich, nichts ist absolut. Irgendwie... Es ist meine Meinung, meine Ansicht liegt über allem fertig. Muss man erstmal haben, so ein Ego. Wo kriegt man das her?
Es ist super krass. Weil du musst dir ja mal vorstellen, stell dir mal vor, du sagst irgendetwas intern, ja vor allem, ne? Also im geschlossenen, im geschützten Raum, wo du nicht einverstanden bist mit der Art und Weise, wie dein Arbeitgeber ganz pauschal gesagt sich verhalten hat. Und dafür wirst du einfach entlassen. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also da wird man einfach verumgebaut von einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter zu einer ausführenden Kraft einfach nur noch, ne? Zu einer Sachbearbeiterin, wenn man
so will. An anderer Stelle würde man sich dafür schämen, ne? Wenn sowas über einen bekannt würde. So.
Voll. Ja, total.
Aber das ist natürlich hier nicht der Fall.
Ja, Paige Holland-Thielen, das ist eine der entlassenen Mitarbeiterinnen, die hat gesagt, bei SpaceX mögen die Raketen wiederverwendbar sein, aber die Menschen werden als entbehrlich behandelt.
Oh je.
Ja, das war's von X. Ich habe noch ein paar andere Sachen mitgebracht, aber... Das sind erstmal so, damit sind wir jetzt Twitter-mäßig in der Jetzt-Zeit angekommen.
Ja, wie immer ist es nicht wenig, ne? Irgendwie dafür, dass du wie oft veröffentlicht? Zwei, dreimal die Woche?
Dreimal die Woche, ja.
Kommt immer irgendwas hinzu? Das ist wirklich absurd.
Es ist wirklich absurd. Aber wir bleiben absurd, weil die nächste Meldung, die war letzte Mal schon meine Lieblingsmeldung und es bleibt wild. Es geht um Twitch.
Mhm. Und ich ahne, was kommt.
Bei Twitch war es ja zwischenzeitlich so, dass man Twitch war schon immer dafür bekannt, relativ rigoros mit Nacktheit umzugehen auf der Plattform. Jetzt gab es so vor einigen Wochen die Meldung, dass Twitch diese Regeln lockert. Das haben sie für 2 Tage gemacht und nach 2 Tagen haben sie gemerkt, die Leute sind ja nackt, das wollen wir gar nicht. Da werden KI-generierte Pornos gezeigt und ähnliches. Das wollen wir nicht und haben diese Regeländerung sofort wieder einkassiert. Jetzt ist es so, dass das Regelwerk sogar noch schärfer formuliert wird. Sie schreiben nämlich in ihrem Blog selber, wir aktualisieren den Abschnitt Kleidung unserer Community-Richtlinien, um angedeutete Nacktheit beim Streamen zu verbieten. Diese Aktualisierung ist eine Reaktion auf die jüngsten Vorfälle auf Twitch, bei denen Streamer schwarze Zensurbalken oder andere Gegenstände verwenden, um ihren Körper oder ihre Kleidung zu verdecken oder den Kamerarahmen so zu positionieren, dass der Zuschauer den Eindruck hat, der Streamer sei nackt.
Ich finde ja schön, dass das in dem englischen Original als implied nudity bezeichnet wurde. Also implied, das ist ja so, also etwas, was irgendwo impliziert wird, ist etwas, was ich mir vielleicht vorstelle. Also angedeutet, ja, aber ich stelle mir vor, die Person ist vielleicht nackt, aber ich kann ja jetzt nicht das Vorstellungsvermögen der Menschen regulieren. Also ich verstehe schon, dass es ein Problem ist, teilweise, wenn es wirklich hart pornografische Inhalte oder ähnliches sind, das irgendwie zu regulieren. Das ist bestimmt nicht leicht, aber implied nudity, dann könnte ich ja vor alles Mögliche implied schreiben. Ja,
genau.
Das ist implied hate. Okay, dann der hat zwar nichts gesagt, aber er hat es, glaube ich, so gemeint. Das ist natürlich, ist natürlich echt problematisch.
Es ist super scharf. Also in dem Regelwerk steht jetzt wortwörtlich, wir erlauben nicht, dass Streamer den Eindruck erwecken, sie seien ganz oder teilweise nackt. Das heißt, wenn ich streng genommen meine nackten Füße mit Socken, also weißt du?
Es ist, ja, ja.
Es ist total, naja, Twitch. Die haben wirklich Probleme mit Haut einfach und schon immer gehabt.
Ich meine, das nicht nur Twitch hat ein Problem mit Haut, ne? Ich meine, das ist ja auch bei Instagram, die meinen, wir müssen nicht über den Nibbleban sprechen. Das ist ja immer ein Problem. Welche Nacktheit erlaubt und welche verboten ist. Ich meine, da gab es auch diesen Fall, dass irgendwelche barocken Kunstwerke oder so, wo nackte Personen abgebildet waren, halt irgendwie gesperrt wurden, weil da halt Brüste zu sehen waren. Ja, gut. Sind halt Brüste, weil ist halt ein Kunstwerk. Also das kann man dann offensichtlich auch nicht so super differenziert betrachten. Nee, Instagram also hat Nippel ja durchaus Nippel. Auch ein Problem mit.
Nippel ist Nippel. So ist es.
Außer es ist ein Männernippel.
Außer es ist ein Männernippel.
Dann ist was anderes. Dann ist was anderes.
Oh Mann, ja, ehrlich. Ah, ich habe noch eine kleine Meldung, die hatte ich ja eigentlich gar nichts zu suchen, aber nachdem ich in der letzten Folge über die Rückkehr von Bibi sprechen konnte, ist alles möglich. Microsoft, eine Meldung von Microsoft, hat jetzt zum ersten Mal seit 1994, also seit das erste Mal seit fast 20 Jahren angekündigt, dass die PC-Tastaturen eine neue Taste
seit
bekommen.
Seit fast 30 Jahren, oder?
Ja, 30 Jahren, vielen Dank.
Ich erinnere nochmal an dein Alter. Wie alt du 94 warst.
Ich bin 24.
Überleg doch mal kurz.
Ich bin 24 Jahre alt. Zum ersten Mal seit 94 jedenfalls eine neue Taste hinzu. Das letzte Mal, dass es passiert ist, war die Windows-Taste. Für die, die sich erinnern. Also früher, jetzt bin ich wirklich alt. Boah, ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst. Aber die erste Tastatur, die ich benutzt habe, mein Vater, muss man dazu sagen, macht beruflich in Software. Die erste Tastatur, die ich benutzt habe, hatte zwischen der Steuerung-Taste und der Alt-Taste unten links eine Lücke. Und dann irgendwann kamen Tastaturen mit Windows-Taste. Erinnerst du das
auch?
Das
waren doch auch so sehr, hatten die schon so einen Zahlenblock rechts? Oder waren das
ja,
nicht so?
Ja, doch, das hatten die schon, aber die hatten vor allem noch so einen Klick, so ein Tick-Tick-Tick-Tick, weißt du?
Ja, ja. Es gibt einen Kollegen bei uns im Haus, der hat eine sehr alte Tastatur, die so sehr hohe Tasten hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt, die man gefühlt für mich sehr weit reindrücken muss, wenn man sie benutzt.
Ja. Mhm.
Heute sind die alle eher flach, ne? So die Tastaturen.
Ja, wobei
so
die auch schon wieder, mechanische Tastaturen sind wieder in. Also
ja, das ist so ein Retro-Ding, ne? Genau.
Ja, auch Gamer haben das und die haben dann auch verschiedene Mechanismen da drin und es ist, glaube ich, das ist
furchtbar anstrengend, auf solchen Tastaturen zu tippen.
Aber das ist ein Rabbit Hole, das kann ich allen empfehlen. Also schaut euch mal bei YouTube an, wie rote, blaue und braune Tastaturmechanismen unterschiedlich klingen, sich unterschiedlich verhalten. Da kann man Stunden verbringen. Das ist der neue Zahlensender, das sage ich dir, da kann man wirklich viel Zeit verbringen. Aber jedenfalls kommt jetzt eine neue Taste. Und diese neue Taste, die ersetzt die rechte Steuerungstaste, bei der man das Gefühl hat, man braucht sie eigentlich eh nicht. Und das wird eine...
Jetzt sagst du so einfach.
Benutzt du die oft?
Nee, weiß ich nicht, aber ja, erzähl erst mal zu Ende.
Naja, das wird auf jeden Fall eine Copilot-Taste, mit der du den KI-Assistenten Copilot im neuen Windows sofort rufen kannst, wenn man so möchte.
Also auch wenn du und ich vielleicht nicht diese Steuerungstaste benutzen, ich sehe da schon so wütende User vor mir, die irgendwie sich dauernd vertippen, weil sie an der Stelle immer darauf gedrückt haben und die immer genutzt haben. Und jetzt ist da was anderes. Ich meine, darauf wird vielleicht auch gesetzt ein bisschen, dass Leute sich vertippen und dann aus Versehen mal den Copilot nutzen. Aber solche Veränderungen, ich meine, klar, vielleicht haben sie die auch genommen, weil sie wiesenermaßen nicht oft benutzt wird, aber eigentlich sind solche Veränderungen mit so diese krasse Gewohnheiten angreifen ja sehr unbeliebt.
Ja, das war ja bei Instagram auch so, als plötzlich dort, wo ein neuer Beitrag erstellen, plötzlich der Button war, um in die Reels zu kommen, sich Reels anzugucken. Und
ja,
alle
oder kürzlich der Teilen in der Story-Button ersetzt wurde oder verschoben wurde durch den Teilen bei Threads-Button. Das hat mich auch geärgert. Dauernd wurde ich zu Threads geschickt, obwohl ich was in der Story teilen wollte.
Ja, genau. Und vielleicht ist das so. Aber ich finde, es hat was Historisches. Es ist ein historischer Moment, den wir mal kurz genießen.
Ja, es ist auch naheliegend, dass sie das machen. Ne? Sie wollen halt das Produkt pushen. Also es hat irgendwie, ich meine, natürlich, sie fragen, wie schnell sich das durchsetzt, weil die Leute haben alte Tastaturen, kaufen sich nicht alle paar Monate eine neue, glaube ich. Aber vielleicht haben dann in einigen Jahren, wie du jetzt schon sagst, die alten Tastaturen, die es jetzt gibt, einen ganz hohen Wert, Retro und so.
Stimmt, so wie so ein alter Sportwagen.
Besser aufbewahren.
Noch mit zwei Steuerungstasten. Ich möchte dich mitnehmen in eine Rubrik, Charlotte.
Ja, bitte.
Gut.
Funktionen und Emotionen.
Das Spiel ist ganz einfach. Ich lese dir neue Funktionen vor, die bei den Plattformen angekündigt sind oder aufgetaucht sind. Und du kannst sagen, ob du dabei irgendetwas fühlst.
Okay.
Ja, okay. Facebook testet ein neues Design für das Share Sheet. Also das ist ungefähr das, was du gerade gesagt hast, auch bei Instagram. Wenn man etwas teilen möchte, dann sieht das bei Facebook dann nicht mehr so aus, sofort wie einen neuen Post zu erstellen, sondern eigentlich genauso wie bei Instagram, es ploppt von unten so ein Fenster auf und dann kannst du es direkt als Thread teilen, als Story bei Instagram, bei WhatsApp, whatever.
Sehe ich richtig, dass man da so länger draufdrücken muss und dann kommt das Share Sheet?
Ja, ich glaube schon.
Gelesen?
Ja.
Mhm. Erinnert mich an Weihnachten. Irgendwo lange draufdrücken und dann kommt was. Da war doch was bei Threads.
Wie oft teilst du noch Dinge von Facebook?
Nie.
Gut, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Dann hat Facebook jetzt ein neues Privacy-Feature angekündigt, das dir erlaubt, als Seite Nutzerprofile zu sperren und auch alle weiteren Profile, die diese Nutzer erstellen. Das kennen wir auch von Instagram. Wenn du jemanden blockierst, dann kannst du direkt aussehen, dass auch alle weiteren Profile dieser Person mitblockiert werden.
Finde ich, glaube ich, ganz nützlich. Also wenn man mal, warum nicht? Ne? Ich finde gerade bei Instagram sind es diese nervigen Sexbots, die da immer aufpoppen.
Mhm. Ich weiß nicht so ganz genau, über welche Methode das ermittelt wird, dass das dieselbe Person ist, ehrlicherweise. Weil das mal angenommen, ich hätte jetzt einen beruflichen Account, vielleicht weiß das irgendjemand, kann das housekeepen. Ihr könnt uns das schreiben, entweder im Discord oder bei Spotify in den Kommentaren oder schickt mir auf irgendeinem Kanal eine DM. Wir kriegen das mit. Aber das interessiert mich wirklich, ob das jemand weiß, weil mal angenommen, ich würde jetzt beruflich für ein großes Unternehmen arbeiten und habe mit meinem Profil auch für dieses Unternehmen einen Account erstellt, dann bin ich direkt von meiner Ex-Freundin dort auch blockiert mit diesem Unternehmen. Und weitergedacht, mal angenommen, ich bin Olaf Scholz und seine Ex-Freundin hat Olaf Scholz blockiert, blockiert sie dann direkt auch @Bundeskanzler?
Ja, funktioniert das so? Ich weiß es nicht.
Man müsste das, also vielleicht weiß das jemand, würde mich mal interessieren.
Ja, es ist wirklich die Frage, wie festgestellt wird, dass du der gleiche bist.
Ja, so jetzt kommt ein Thema, da hoffe ich auf Emotionen. Facebook führt den Linkverlauf ein. Letzten Endes handelt es sich dabei um einen Bereich, der alle Links sammelt, auf die ihr über die mobile Facebook-App geklickt habt, schreibt Kashis Blog. Also es sieht so aus, dass es gibt auch schon so ein Pop-up bei Facebook für die New Link History. Dir wird gesagt, du wirst nie wieder einen Link verlieren, denn jeden Link, auf den du je geklickt hast, kannst du jetzt in deinem Aktivitätenprofil dir anschauen, in deiner Aktivitätenprotokoll heißt das, sofern du das erlaubst.
Da fallen mir zwei Sachen zu ein, glaube ich. Also einmal dachte ich, hallo Pocket.
Stimmt. Ja.
Ein Grab für Links, die ich nie wieder lesen werde.
Oder meine Safari-Leseliste ist auch so.
Ja, genau. Also das fiel, ich dachte so, okay, es ist so ein Pocket-Move. Am Ende ist es doch so ein, sie wollen daraus lernen über dich, oder? Also dass sie halt gucken, welche Links speicherst du dir und dann crawlen sie da durch und können noch besser in Anführungszeichen personalisiert irgendwas ausspielen.
Ja, das liegt nahe als Gedanke, ne? Aber ich habe dann, das habe ich nicht auch gedacht. Und dann habe ich mich aber gefragt, als würden sie das nicht ohnehin tun. Also als würden sie nicht ohnehin registrieren, auf was ich klicke und was nicht, unabhängig davon, ob ich das für mich jetzt sortiert nochmal aufgelistet haben möchte.
Ja, das stimmt vermutlich. Dann ist es einfach ein, aus meiner Sicht, relativ überflüssiges Feature. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch keine Hardcore-Facebook-Userin hier mehr, deswegen. Und wie gesagt, solche Linklisten, Sammelorte, das sind Gräber für Links und Texte bei mir.
Ich habe nämlich jetzt was da mitgebracht, eine Emotion. Und zwar der Internethistoriker Gavin Karlmeier ist wieder hier. Das gab es schon mal. Das hieß, glaube ich, Webprotokoll. Und zwar gab es die Möglichkeit, alle Webseiten in Facebook zu betrachten, die du angesehen hast, während du bei Facebook eingeloggt warst. Auf Grundlage von Links, auf die ich geklickt habe, aber auch Links, die den Like-Button eingebaut haben. Es gab ja damals, ich glaube, das gibt es nicht mehr, es gab ja die Möglichkeit, dass du unter Blogartikeln zum Beispiel oder unter allem anderen ein Facebook gefällt mir embedden konntest. Ja. Und meines Erachtens war es so, dass es dieses Protokoll gab, kann man auch gerne bitte korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl, es gab so ein Protokoll schon mal, das dann irgendwann eingestellt wurde, weil man so im Rahmen von wahrscheinlich Cambridge Analytica sich gedacht hat, alles, was irgendwie Privacy-Attacking wirkt, nehmen wir jetzt einfach mal weg. So, und deswegen, ich bin ganz gespannt, wie man, also Privacy ist eh kein Thema mehr, habe ich das Gefühl. Ich glaube, niemand stört das, dass hier diese Links jetzt gesammelt werden. Zumindest nicht die das Feature benutzen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das gab es schon mal. Und bei Google gab es das übrigens auch mal. Es gab mal die Google Web Historie, bei der ich, wenn ich Chrome benutzt habe, meine Suchergebnisse von allen Geräten plus alle meine Aufrufe zentral über google.de, also mobil, remote, serverseitig einsehen konnte, um die History dann mir quasi bei Google anzugucken, sodass Google mir direkt gezeigt hat, wo ich überall im Netz war.
Das ist gruselig, da möchte man nicht, dass das veröffentlicht wird.
Wirklich nicht.
Was man alles bei Google schon mal gesucht hat.
So, ich habe noch zwei Meldungen. Die eine Meldung ist, TikTok hat jetzt eine Funktion, mit der du KI-Text-to-Image generieren kannst. Also ich schreibe, mach mir ein Foto von einem Sonnenuntergang und die KI generiert das in TikTok.
Okay. Ja, mir graut es davor, was da für Inhalt rauskommt, ehrlich gesagt. Schön kann es
aber in
nicht
all
werden.
KI.
Ja, genau.
Ja.
Aber wenn es halt so einfach gemacht wird, dann wird es halt, also wenn es einem einfach gemacht wird, wird es viel gemacht und dann wird es viel
so. Grausames. Ja, ey, ich bin total gespannt, wie das wird, wenn diese ganzen KI-Features, diese generativen KI-Features wie die Meta-AI bei Instagram beispielsweise, wenn die weiträumig ausgerollt ist. Also wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, Bilder in Instagram direkt zu generieren und zwar nicht nur als haben Leute beobachtet, sondern alle können das, dann wird das, glaube ich, einfach eine unangenehme Zeit auf Instagram.
Ja, und wenn es auch sehr gut wird, ne? Also wenn das dann, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie das bei TikTok, wie gut die Qualität ist sozusagen, aber wie gut man auseinanderhalten kann oder ob es dran steht, ob es KI ist oder nicht. Weil das ist, öffnet ja sonst Tür und Tor für alle möglichen Verbreitungen von für Schindluder, ja.
Ja, so ist es.
Dann kann ich sagen, hier reitet Gavin Karl Mayer auf einem Esel und es stimmt gar nicht, was ist nie passiert.
Ich würde es sehen, aber auch sehen wollen.
Vielleicht möchte ja die Discord-Community das jetzt mal umsetzen.
Ja, oder alle anderen. Macht ein Bild von mir auf dem Esel in KI, weil der am nächsten dran ist, kriegt irgendwas geschenkt. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir. Und TikTok testet jetzt eine neue Funktion, bei der du deaktivieren kannst, das, oder aktivieren kannst, da war ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, du kannst es erlauben oder verbieten, dass Leute deinen Inhalt in ihrer TikTok-Story teilen können.
TikTok-Story teilen. TikTok-Stories, das ist auch so ein Phänomen, das sich mir nie erschließt. Ist das so anders, als wenn ich einen Instagram-Inhalt in einer Instagram-Story teile? Vielleicht habe ich noch nie eine TikTok-Story gemacht.
Das müssen wir, das finden wir beim nächsten Mal raus, liebe Charlotte. Wir nehmen das mal mit.
Wir nehmen das mal mit. Das machen wir dann, das klären wir dann im Umlauf, ne?
Genau, das kommt ins Housekeeping, wie wir hier sagen. Ich habe auch noch ein kleines Housekeeping zum Schluss. Jay Graber, die CEO von Blue Sky ist kein Mann. Ich habe sie letztes Mal versehentlich misgendert. Sie ist eine Frau. So, ja, das ist mein Fehler.
Kann man Fehler nicht passieren. Sagen.
So ist es. Das hier war aber kein Fehler und wir bleiben in der Welt der tollen Überleitungen und Brücken. Vielen, vielen Dank dir, dass du dabei warst, Charlotte. Es war wirklich ein Fest. Es war schön, also ein paar Einblicke zu kriegen aus der Welt der Unternehmen, die die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und allen anderen auch ein tolles Wochenende.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank dir. Tschüssi. Und die, die weiterhin haken dran gewogen bleiben wollen, können das gerne tun. Hier geht es nämlich weiter am Montagmorgen, 6 Uhr, wie immer montags, mittwochs, freitags, 6 Uhr. Und wenn ihr Haken dran unterstützen wollt, könnt ihr das unter hakendran.org tun. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank euch und schönes Wochenende.